16. Verschiedene Wege führen zum Ziel. Miteinander der Kulturen. Kita, Schule, Jugendhilfe, Jobcenter, Arztpraxis. Seit einigen Jahren klingt durch, dass das Miteinander der Kulturen nicht immer reibungslos verläuft. Auch Menschen, die eine Haltung der interkulturellen Wertschätzung verinnerlicht haben, für die es keine Frage ist, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Kultur oder Herkunft gleich viel wert sind und geschützt und unterstützt werden müssen, die eine Integration von Menschen anderer Kulturen als Bereicherung empfinden, fragen sich mitunter, wie es weitergehen soll. Sie sind oft selbst betroffen, als Erzieher, Sozialarbeiter oder Lehrer in problematischen Wohngebieten, und erleben, dass nicht nur Sprachbarrieren ein für alle förderliches Miteinander beeinträchtigen, sondern der Alltag immer wieder von Konflikten und Situationen belastet ist, in denen fehlender Respekt ein Thema ist. So richtig ansprechen möchte man die Probleme auch nicht, aus Sorge, in die rechte Ecke geschoben zu werden. Da will man nicht hin. Ich übrigens auch nicht. Leider lösen sich Probleme nicht, wenn nicht darüber gesprochen wird. Wenn nicht Ursachen identifiziert werden und im Anschluss in der Mitte der Gesellschaft offen und wertschätzend über Lösungen gesprochen wird, die für alle passen können. Auch wenn ein Buch über das soziale Gehirn kaum ein Platz für eine umfassende Diskussion dieses wichtigen gesellschaftlichen Themas sein kann, gehört das Miteinander der Kulturen doch dazu, und ich möchte ein paar Studien und Annahmen aus der Erforschung des Miteinanders beisteuern, die für entsprechende Diskussionen relevant sein könnten. Es ist kein Geheimnis, dass wir Menschen vor dem Hintergrund ihrer Kultur sehen müssen. Aber was heißt das? Schauen wir auf die kindliche Entwicklung in den verschiedenen Kulturen, dann können wir auf die Forschung der Entwicklungspsychologin Heidi Keller zurückgreifen. Zum Beispiel Keller 2016-2018, die ihr Lebenswerk dieser Thematik widmete und dafür bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Auf die Frage, warum Fördermaßnahmen mit dem Ziel einer gelingenden Integration nicht richtig greifen, antwortet sie: Meiner Meinung nach liegt eine wesentliche Ursache für diese Situation darin, dass wir Kultur nicht wirklich ernst nehmen. Wir sprechen zwar viel von Kultur, von Interkulturalität oder auch von kultureller Kompetenz im Bildungs- und Erziehungsbereich, aber nehmen nicht zur Kenntnis, dass Kulturen Lebensformen darstellen, die sich in alle Bereiche hinein auswirken. Kulturelle Lebensformen können sehr unterschiedlich sein. Die Normen und Werte der einen Kultur können pathologische Varianten einer anderen Kultur darstellen. In unserer Kultur steht das Kind im Mittelpunkt. Seine Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und Durchsetzungsfähigkeit sind wichtige Erziehungsziele, die in Familien wie Institutionen gefördert werden. In vielen anderen Kulturen und so auch in vielen Familien mit Migrationshintergrund hat man ein anderes Bild vom Kind. Das Kind soll gehorsam und bescheiden, anpassungsfähig und hilfsbereit sein. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass nicht die eine Vorstellung besser als die andere ist. Es sind verschiedene Lebensformen, die im Prozess der Integration in Beziehung miteinander treten müssen. Dies heißt aber auch, dass alle Beteiligten sich aufeinander zubewegen müssen. In ihren Veröffentlichungen beschreibt sie, dass wir dann, wenn wir die kindliche Entwicklung betrachten, meist unsere westlich gefärbte Brille aufhaben. Unsere Überlegungen dazu, was gut für Kinder ist und wie man ihnen helfen kann, basieren auf Erkenntnissen, die dem kulturellen Hintergrund der westlichen Mittelstandsgesellschaft entstammen. Kulturen sind aber unterschiedlich. Je nach Kultur, in der eine Familie aufgewachsen ist, haben Eltern für die Entwicklung ihres Kindes andere Ziele. Einige Entwicklungsaufgaben sind bei allen gleich, sie gelten universell, das heißt, sie sind weltweit für alle Säuglinge und Kleinkinder notwendig, sie haben sich als hilfreich für die Spezies Mensch erwiesen. Dazu gehört etwa das Aufbauen von Beziehungen zu anderen Menschen. Aus den Gegebenheiten und Anforderungen des jeweiligen kulturellen Kontextes haben sich jedoch für die verschiedenen Kulturen unterschiedliche Herangehensweisen und Lösungswege ergeben. Heidi Keller hat sich intensiv mit diesen befasst. Ihr zufolge gibt es zwei Prototypen kultureller Entwicklungspfade, zum einen den der psychologischen Autonomie, zum anderen den der hierarchischen Relationalität. Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass hier lediglich Prototypen beschrieben werden. Jede Familie ist unterschiedlich und auch Mischformen beider Muster treten auf. Familien der westlichen Mittelschicht, die häufig in Kernfamilien in großen Städten leben, ihr erstes Kind oft spät bekommen und insgesamt nur wenige Kinder haben, folgen meist dem Pfad der Autonomie. Für sie ist es wichtig, ihre Kinder in Richtung Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein und Kreativität zu erziehen. Sie erwarten schon früh, dass Kinder durchschlafen und auch allein schlafen können. Kinder werden von Anfang an als gleichberechtigte Partner angesehen, deren Meinung zählt und denen Wahlen zur Entscheidung bereitstehen. Möchtest du Ball spielen oder sollen wir uns ein Buch angucken? Den Kindern wird viel Raum gegeben, damit sie eigene Ideen entwickeln und die Initiative ergreifen können. Sie betonen die individuelle Autonomie, die Selbstbestimmung und Wahlfreiheit. Das Individuum steht im Vordergrund. Im Gegensatz dazu befürworten Gemeinschaften, die in nicht-westlichen ländlichen Gegenden mit oft vielen Kindern in großfamiliären Strukturen leben, häufig den Pfad der hierarchischen Relationalität. Ihnen ist Zusammengehörigkeit bzw. Gemeinschaftlichkeit sehr wichtig. Kinder schlafen in diesen Kontexten häufig lange mit der Mutter, den Eltern oder anderen Familienmitgliedern im selben Bett. Sie werden lange und nach Bedarf gestillt und erfahren viel Körperkontakt. Durch diese Nähe wird schon von Anfang an eine starke Verbundenheit mit der Familie vermittelt, welche die Grundlage für die später von den Kindern erwartete Rollenerfüllung und Anpassung legt. Die Kinder sind willkommen in der Familie, haben jedoch keinen Sonderstatus. Den Eltern ist wichtig, dass ihr Kind Respekt zeigt, Gehorsam und Hilfsbereitschaft. Sie sehen das Kind nicht so sehr als gleichberechtigten Partner, dessen eigene Ideen und Initiativen wichtig sind und dem auf gleicher Ebene begegnet werden sollte, sondern eher als einen Lehrling, der durch Anleitung des Erwachsenen lernt und sich weiterentwickelt. Die Kinder müssen sich in ein hierarchisches System eingliedern, welches Rollen vorgibt und klare Erwartungen und Anweisungen beinhaltet. Das Wohl der Gemeinschaft steht im Vordergrund, nicht die Interessen der Individuen. Beziehungen sind verbindlich und lebenslang. Von Beginn an ist das Miteinander unterschiedlich. Die Eltern beider Kulturen gehen in den ersten Lebensmonaten des Kindes liebevoll, aber dennoch unterschiedlich mit ihrem Kind um. Das Kind entwickelt unterschiedliche Eigenschaften, so etwa im Hinblick auf Autonomie und Gehorsam. Im Detail. In den ersten Lebensmonaten können entsprechend zwei Erziehungsstile unterschieden werden. Der proximale und der distale Stil. Der in ländlichen und nicht-westlichen Gemeinschaften, in denen Verbundenheit, Gehorsam und Hierarchie wichtige Werte sind, verbreitete proximale Erziehungsstil ist gekennzeichnet durch körperliche Nähe und körperliche Stimulation. Längsschnittstudien haben gezeigt, dass die frühe Erfahrung des proximalen Erziehungsstils mit einer frühen Entwicklung von Fügsamkeit zusammenhängt. Beim distalen Erziehungsstil unserer westlichen Mittelschicht mit ihrem Fokus auf Wettbewerb, individuellen Leistungen, Selbstoptimierung und Gleichheit ist weniger körperliche Nähe gegeben, aber es kommt häufig zu Blickkontakten und zur Stimulation mit Objekten. Dieser Stil betont die Autonomie, die unabhängige Handlungsfähigkeit. In Längsschnittstudien zeigte sich, dass die frühe Erfahrung distanzierter Elternschaft zu einer frühen Entwicklung des Selbsterkennens führt. Es handelt sich bei den beiden Stilen um grundlegende alternative Strategien. Wenn Mutter und Kind in ständigem Körperkontakt sind, gibt es kaum gegenseitige Blicke. Forscher nehmen an, dass der Körperkontakt das grundlegendste Muster ist und heutzutage vor allem bei Menschen in ländlichen Umgebungen zu finden ist. Wenn der körperliche Kontakt reduziert wird, wie es bei vielen westlichen Stadtmenschen gegeben ist, dann verlagert sich das gegenseitige Engagement auf das Visuelle. Keller et al. 2009, Seite 412. Mit den beschriebenen Auswirkungen auf die Entwicklung kindlicher Eigenschaften. Nicht die Fügsamkeit, sondern das frühe Selbsterkennen des Kindes, dessen Autonomie wird gefördert. Zwei Kulturen, zwei Pfade. Jeder Pfad ist in sich nachvollziehbar und keiner muss besser sein als der jeweils andere. Aber wir müssen darum wissen, damit wir einander verstehen.